Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Hier ist der Knochenjob-Podcast, die allerneueste Episode aus dem Norden Deutschlands für den Rest der Republik und für die gesamte Dachregion natürlich auch. Dennis, herzlich willkommen zurück zum Knochenjob-Podcast.
Hallo mein Lieber, und nicht nur hallo Dachregion, sondern weltweit werden wir gehört von Menschen, die dieser komischen Sprache, die wir sprechen, mächtig sind.
Ja, schön, nicht wahr? Ich habe mich mal wieder rumgetrieben die letzte Zeit. Was einige Hörerinnen und Hörer vermutlich wissen, ist, dass ich immer wieder auf der Suche nach dem Durchbruch mit Kranio bin. Ich gebe es nicht auf. Ich bin fleißig dabei. Ich sperre mich nicht. Und zuletzt habe ich dann halt auch nochmal so ein bisschen natürlich praktisch rumprobiert. Aber ich habe mich halt auch nochmal natürlich in die Recherche begeben. So verschiedene Sachen angeguckt, mit diversen Leuten gesprochen, die sich damit auskennen. Und unter anderem ein Thema, was mich die letzte Zeit in der Praxis, aber auch in der Theorie sehr beschäftigt, ist das Thema Gehirnerschütterung, Schädel-Hirntraumata. Hatte ich einige Patienten vom Sport her bedingt und so. Und da habe ich ja auch ziemlich viel zu recherchiert, aber auch andere Themen, zum Beispiel Chronic Fatigue, Long Covid, auch, wie nennt man das, Nyktorie, also nächtliches Einnässen und so weiter. Hab da mal Studien recherchiert. Es gibt einige Studien zum Thema Gehirnerschütterung zum Beispiel, aber auch mir so Vorträge angeguckt von Osteopathen und so weiter. Und egal so zu welchem Krankheitsbild ich dann irgendwie da geguckt habe, dann wurde da halt sehr viel in die Tiefe gegangen und die Physiologie und dieses und das ganz detailliert und ganz neue, brandneue Ergebnisse. Und dann, wenn es zur Behandlung kam, ja, dann machen wir jetzt erstmal ein CV4. So, ich dachte, okay, CV4, Kompression des vierten Ventrikels. Technik von Sutherland, 1930 bis 1940 so geschrieben. Dann halt immer wieder dasselbe aufgewärmt von Magoon und so weiter und so fort bis heute. Also beinahe, man könnte sagen, eine Technik, die jetzt 90 Jahre alt ist. Es ist ja nicht immer schlecht, wenn Sachen alt sind oder wenn es die schon lange gibt und die eine alte Tradition haben. Aber ich habe mir so gedacht, kommt Leute, ne? Man macht da so ein Profi-Kram halt so darum, so ganz neueste Erkenntnisse. Und dann, ja, jetzt halt, ne, machen wir CV4, weil wir das schon immer so gemacht haben. Und denke ich manchmal auch, haben wir nicht mehr drauf? Haben wir nicht mehr am Start? Und
was geht da noch? Dann, ja.
Was geht dann nicht vielleicht doch noch irgendwas anderes und so? Ne? Ich will mich ja nicht davor sperren, aber ich finde zum Beispiel CV4 ist auch nicht die Technik, die jetzt irgendwie, naja, die, ich will nicht sagen, die beste Technik ist, aber selbst für Anfänger oder so ist ja dann sowas wie ein OA-Release total naheliegend halt, ne? Da kannst du dir vorstellen, da passiert was, da wird das Occiput Atlas gelenkt, die ersten zwei Halswirbel werden gelöst und das hat einen krassen Einfluss auf den Kopf, auf den Rest des Körpers und so. Aber dieser CV4, wo es ja auch immer um den Rhythmus geht und dann halt wir vermeintlich den vierten Ventrikel da komprimieren, wo vermeintlich der Leak vorgebildet wird und ob das halt so funktioniert, da denke ich mir immer, was ist los mit uns? Ne? Können wir nicht irgendwie, haben wir nicht irgendwie mehr drauf und haben wir nicht neue Inspirationen und so?
Ja, also interessanter Punkt. Ich glaube schon, dass es da auch Weiterentwicklungen gibt. Es gibt ja bücherweise Techniken, Handgriffe. Jeder ist immer dazu angehalten, seinen eigenen Weg zum Körper zu finden und seine eigenen, auch seiner persönlichen Anatomie angepassten Fertigkeiten und Handgriffe zu entwickeln. Aber vom Prinzip her gebe ich dir recht, jetzt nur einen Einfluss immer auf den vierten Ventrikel zu nehmen oder nur aufs Occiput oder nur auf den Atlas, das ist vielleicht ein bisschen weiter weg. Und es gibt aber auch Techniken, wie zum Beispiel, ich denke da an die Hands-off-Techniken und irgendwie Behandlung von irgendwelchen energetischen Feldern oder thermischen thermischen Feldern rund um den Schädel. Es gibt ja schon auch Menschen, die sich damit beschäftigen und irgendwas ausprobieren und
das Sachen zählt propagieren. Nicht.
Aber das zählt nicht. Genau, das ist dann häufig schnell entweder ein bisschen spiri behaftet oder schwer für Außenstehende zu begreifen und darauf zurückzugreifen. Das ist ja, wie es immer so ist, auch wie in der Pharmakologie. Es gibt ein Medikament gegen Kopfschmerzen und jeder Mensch hat schon mal gehört, dass es dieses Medikament gibt. Bei vielen Leuten hilft das Medikament, deswegen machen wir das jetzt alles. Mhm. Und so gibt es in der Osteopathie ein, zwei klassische kraniosakrale Handgriffe, wo sich die meisten darauf geeinigt haben, okay, wenn ich irgendwie spüre, dass was passiert, dann bei diesen Techniken oder da habe ich ein gutes Feeling und deswegen sind das so die Go-To-Sachen. Und dann im Detail gibt es aber auch viel Grau und viel Bunt dazwischen. Da wir ja aber noch nicht mal die alten großen Techniken wirklich erklären können, beweisen können, ist es mit diesen kleinen Techniken zwischendrin natürlich auch nochmal schwerer. So, aber ja, hättest du eine Idee oder wie würdest du experimentieren? Würdest du da, also wenn wir einen Einfluss auf wellenförmige Bewegungen, Flüssigkeitsbewegungen im Kopf nehmen würden, dann könnte man ja auch mal an Gerätschaften oder behandeln unter Wasser oder mit Hydro, weiß der Kuckuck was drüber nachdenken.
Schallwellen.
Elektrizität, ja. Magnete, Schläge, ich weiß es nicht. Es hat ja alles einen Impact. So. Also ja. die Concussions, die zu dir kommen im Sport, das sind dann ja wahrscheinlich auch durchaus ein paar Kampfsportler, die halt einen bestimmten Impact auf den Körper kriegen und das scheint
genau.
Dinge zu verändern. Vielleicht muss man auf die gegenüberliegende Seite hauen und dann ist alles wieder wie beim Alten. Weiß ich nicht. Das wäre doch mal eine Studie wert.
Wäre doch schon mal eine ganz gute Idee, ja. Ja, es gab ja immer mal wieder auch in der Chiropraktik, aber auch aus der Physiotherapie oder aus anderen Manövern, gab es ja auch immer Ideen, den Kopf zu behandeln, aber halt eben nicht mit diesem Rhythmus. So.
Hatten
wir auch schon mehrfach eine Folge zu. Mhm. Auch die myofaszialen Strukturen drumherum. Das sind so Sachen, die sich auf jeden Fall auch lohnen. Ja, also ich will mich auch nicht versträuben davor. Ich will ja eigentlich auch genau das theoretisch können. Ich hätte ja gern diese Superkraft, diese geheime Superkraft, dieses Rhythmus so ungefähr. Ne? Oder unter Umständen ist es ja auch das autonome Nervensystem, was wir dann halt so richtig schön ankurbeln können. Hab mich halt immer ein bisschen enttäuscht gezeigt, dass Leute, so richtige Brains, die sich da so richtig reinfuchsen und neueste Erkenntnisse sammeln zu allem, aber dann, wenn es halt zu uns kommt, zu unseren Techniken, immer wieder auf das Uralte zurückfallen, ohne da halt irgendwie mal weiterzudenken und so. Du hast so ein bisschen recht, ne? Jetzt wäre es eigentlich an mir, wenn ich das kritisiere, dass ich jetzt mit was Neuem um die Ecke komme. Ja.
Experimentierst du denn manchmal irgendwie? Ich meine, weiß nicht, arbeitest du mit Schröpfgläsern oder nadelst du
ja,
im Gesicht am Schädel?
Ja, oder? Natürlich, ja. Ja, Schröpfgläser, klar. Also so dieses myofasziale, aponeurotische System des Kopfes halte ich für sehr wichtig. Also das betone ich ja immer gerne, dass ich das halt, wir uns halt den Kopf nicht nur per Kranio angucken dürfen, sondern halt eben auch als Struktur wie alles andere sehen können. Als Container, der ja definitiv elastisch auch ist, der ja auch drainiert werden muss. Ne? Da muss Blut versorgt werden, muss aber auch wieder abfließen können. Das ist ja auch so gesehen nichts Neues, aber Nadeln tue ich auf jeden Fall, Schröpfen tue ich am Kopf eher selten. Nicht jedes Glas passt da drauf und blaue Flecken im Gesicht braucht man nicht unbedingt noch mehr.
Ja, stimmt.
Und ja, genau. Also ich bin halt ein Freund von Elastizität und Beweglichkeit so ungefähr. Und naja, dieser Rhythmus, ich bin mir bisher immer noch nicht sicher, ob es den gibt und was ich da spüre, wenn ich den manchmal spüre, ob ich mir das einbilde, ist es mein eigener Puls, meine eigene Atmung, was auch immer. Und dementsprechend sehe ich das jetzt nicht so als Grundlage. Vielleicht ändert sich das nochmal. Vielleicht brauche ich halt nochmal 10 Jahre oder ich bin jetzt ja schon wie lange? Warte mal, so 14 Jahre bin ich schon dem Thema so hinterher. Ich habe ja noch ein paar Jahre zu leben vielleicht. Nochmal
20
Jahre. Ja, genau. Was mir da nochmal einfällt, ist ein Satz von Jane Stark, als ich sie interviewt hatte, die immer gesagt hatte, Sutherland hat sein ganzes Leben lang geforscht. Er war ja auch Pionier auf dem Gebiet, Osteopathie in der kranialen Sphäre. Und der hat diesen Rhythmus erst mehr oder weniger zum Ende seiner Laufbahn entdeckt und damit gearbeitet. Der hat halt jahrzehntelang andere Sachen mit dem Kopf gemacht. So, und sie findet es schwierig, dass wir halt kommen, erstes Jahr, erster Kurs Kranio, jetzt müsst ihr alle diesen Rhythmus spüren. So, ja, ne? Während so ein Typ, der halt Jahrzehnte da halt geforscht hatte und von den alten Osteopathen gelernt hat und so, da halt selber erst ganz am Ende drauf gekommen ist ungefähr. Und jetzt versteifen wir uns so sehr darauf. Und es ist halt ja auch so ein Zankapfel nach wie vor.
Ja, viel auch in deinem Kopf, aber ja. Ja. Aber du hast mich eigentlich nochmal auf den Punkt gebracht, der eigentlich auf dem Tisch liegt, aber der mir gar nicht so klar geworden ist. Wenn wir außerhalb vom kraniosakralen Rhythmus mit dem Schädel arbeiten und versuchen einfach das Setting für den PRM zu schaffen, also Platz zu schaffen, Elastizität zu schaffen, Bindegewebe geschmeidig machen, etwaige Blockaden lösen, damit alles dahin fließen kann, wo es denn hin soll, dann kann sich diese Flüssigkeit ja vielleicht auch dahin einfach wieder ausbilden und prägen. Und somit ist es ja eigentlich auch ein Stück weit kraniosakrale Arbeit, wenn du myofaszial dich mit den oder parietal mit den Strukturen beschäftigst.
Ja.
Ich bin ja eher aktuell auf so den Trend, Platz zu machen und Räume, Freiräume zu behandeln und Beweglichkeiten herzustellen, Gleitschichten zu öffnen und dergleichen. Und
ganz neuer Trend.
Ist so, ne? Ja, ja, in meinem Kopf schon. Ja.
In deinem Kopf, genau. Im Kopf von anderen Menschen ist es auf jeden Fall eine alte Kiste.
Aber das macht ja auch Platz für Flüssigkeit. Und ich glaube, dass die Flüssigkeit ist einfach was Passives und unabhängig jetzt von einem Taktgeber möchte Flüssigkeit hin und wieder wegfließen und dafür muss auch der Raum einfach geschaffen werden und ich kann natürlich das Wasser irgendwo hindrücken, hinpressen oder eben versuchen, eine Rhythmizität zu bringen, aber wenn das Setting oder das Ziel des Ganzen nicht bereit ist, das Wasser und die Welle dahingehend aufzunehmen, dann wird es natürlich schwer.
Ist richtig. Okay, ich verspreche, ich bleibe dran, ich bleibe open-minded, ich werde euch weiterhin informieren, wie weit ich damit gekommen bin.
Speaking of Flüssigkeiten und Bewegung von Flüssigkeiten, ich hatte zum Thema, was Menschen alles so haben können, eine junge Dame in Behandlung, Ende 20, Anfang 30 würde ich sie schätzen, relativ frisch zum zweiten Mal Mutter geworden, stillt aktuell noch ihr Zweitgeborenes, und kam unter anderem mit den typischen mütterlichen Beschwerden, Schultern, Nacken, Brustkorb, Baby tragen, nach vorne übergebeugt sein, Kopfschmerzen und dergleichen zu mir, aber auch mit rechtzeitigem Karpaltunnelsyndrom, wie die Orthopädie ihr das attestierte. Und ihr schon auch während der Stillzeit zu einer Operation geraten hat, sich diesen Karpaltunnel spalten zu lassen. Wovon ich dann stark abgeraten habe, was bei ihr leuchtende Augen gemacht hat. Und interessanterweise hat sie eine Besonderheit am rechten Arm, und zwar am Oberarm hatte sie ein, zwei große Narben, weil sie als Säugling und Kind eine sogenannte Gefäßmalformation hatte, sprich eine genetisch schon während ihres Heranwachsens im Mutterleib angelegte Gefäßanomalie, die in ihrem Fall das venöse Blutsystem betroffen hat. Und da ist sie, also es ist eine gutartige Verwringung, Verwachsung, tumorartiges Konglomerat an Gewebe, was einfach durch einen Fehler im System sich so entwickelt. Das kann spinnennetzartig sich dann wirklich relativ bombastisch groß entwickeln. Bei ihr war es noch verhältnismäßig klein, aber ist wohl immer irgendwie wieder zu Komplikationen gekommen und sie musste mehrfach operiert werden und hatte einige Narben. Mittlerweile ist das alles schon längst geregelt, aber sie sagt, der rechte Arm ist insgesamt sensibilisiert und sie persönlich empfindet, dass diese Narben noch einen Einfluss auch auf diese aufs Handgelenk haben, dann waren wir uns relativ schnell einig, dass das Stillen und der hormonelle Einfluss natürlich auch nochmal einen Einfluss auf Bänder und Strukturen hat und
extrem.
Habe das Ganze dann erstmal mobilisiert behandelt, fühlte sich danach jetzt erstmal subjektiv ein bisschen besser an. Jetzt gucken wir mal, ob das so hält und dann haben wir uns darauf geeinigt, weil ihr Leidensdruck jetzt auch gar nicht so hoch ist mit diesem Karpaltunnel, dass sie erstmal ganz in Ruhe und gemütlich zu Ende stillt, sich dann wieder der Hormonstatus reguliert und dann schauen wir nochmal weiter. Der eigentliche Punkt, den ich jetzt hier in dieser Folge machen wollte, war diese Gefäßmalformation. Eine ganz interessante Geschichte, kann tödlich verlaufen, kann aber komplett harmlos sein. Mhm. Bei ihr war es so ein bisschen nicht akut lebensbedrohlich, aber aufgrund dieser Gefäßdeformitäten hätte das langfristig wahrscheinlich zu Trompen oder Embolien oder sonst wie führen können. Und dann hat man das frühzeitig alles ausgeräumt. Und es ist ehrlicherweise auch eine relativ dezente Narbe, aber schon hier und da und dort. Und natürlich hat das einen Einfluss auch auf die verschiedenen Flüsse und Versorgung der Peripherie.
Absolut. Wo wir bei dem Thema Bruststillen sind, da könnten wir eigentlich auch gleich zu unserem Hauptthema kommen. Wir wollten uns heute mal dem Brustschmerz widmen. Im Allgemeinen Brustschmerz, Brustkorbschmerz, Herzschmerz, Differentialdiagnose, muskuloskeletal, osteopathisch, was wir da so machen können. Ich habe selber so ein bisschen Erfahrung mit dem Thema. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich war so irgendwas so zwischen 15 und 16. Hatte damals immer mal wieder so BWS-Blockaden im Wachstum. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann auch damit so rumlief. Und ich hatte so den Schmerz aber nicht hinten im Rücken, sondern ich hatte den vorne im Brustkorb. Also wirklich so stechend vorne links, da wo ich mit meinem jugendlichen Alter schon wusste, da ist das Herz so ungefähr. Und dann habe ich so gedacht, okay, ja. Geht irgendwie, ne? Hätte ich jetzt einen Herzinfarkt, würde ich vermutlich wahrscheinlich gleich umkippen und so. Habe erstmal so weitergemacht, war dann bei meinen Eltern im Garten, Hab dann halt draußen Holz gesägt und so gedacht, es wurde irgendwie nicht besser. Ich dachte, die Bewegung würde gut tun. Ja, irgendwann meinte meine Mutter dann, ja, stand sie da, hat sich so im Kopf gekratzt, ja, gehen wir mal lieber zum Arzt, so ungefähr. Ne? Und long story short, war nix, EKG gemacht und so weiter und der Arzt damals sagte auch, ja, in dem Alter sehr ungewöhnlich, natürlich muss man da mal gucken, ob da nicht doch noch irgendwelche unentdeckten Sachen sind, so, ne, die Herzfehler aus der Kindheit oder so, persistierendes, offenes Foramen ovale, solche Sachen gibt es ja auch alles, macht ja in der Regel aber auch keinen Herzschmerz oder keinen Brustkorbschmerz, so. Dann, irgendwie war ich dann zu meinem Hausarzt gekommen, der hat dann einmal Rums, Knick, Knack gemacht, dann nächste Woche nochmal und das Thema war dann halt durch.
Schön, ne, Rippen durchs Herz, Feierabend.
Genau, hätte es auch sein können, eine Rippenverletzung. Aber das ist so eine Erfahrung, die ich auch immer wieder in der Praxis sehe. Zuletzt irgendwie ein bisschen seltener habe ich den Eindruck als früher, aber so eine Zeit lang hätte ich gesagt, mehrfach im Monat kommen Patienten zu mir, meistens männlicher Natur, die Brustkorbschmerzen haben, Herzschmerzen haben, natürlich oder was heißt natürlich, aber häufig schon teilweise intensivmedizinisch oder kardiologisch oder manchmal auch nur in Anführungszeichen mit dem Hausarzt abgeklärt wurden und nichts hatten. Und dann blieben die Schmerzen aber trotzdem. Und dann kam ich ins Spiel und habe mal geguckt, was da so differentialdiagnostisch los ist oder halt ein Herzschmerz oder ein Brustkorbschmerz ist, der nicht die Grundlage im Herzen hat.
Ja. Ich kenne das auch, Herzschmerzen in Kinder- oder Jugendzeiten. Und meine Mutter war immer relativ chillig und sagte, dein Herzchen wächst. Das war immer gut. Das war immer, also man hat ja auch infantile Schmerzen in Körperregionen, Knieschmerzen oder sonst wie, so Wachstumsschmerzen einfach. Und
ja,
da ich jetzt heute immer noch mit dir spreche, scheint sie nicht ganz Unrecht gehabt zu haben. Und ja, so viel zum Thema frühkindliche Selbsterfahrung, das kenne ich auch. Und ansonsten, was du da vorne gehabt haben könntest, könnte ja auch orthopädisch bedingt gerade im Kindesalter noch mit der Knorpelknochen Verbindung zwischen Rippen und Brustbein vielleicht so ein Mikrotize-Syndrom sein.
Könnte sein.
Eins der differenzialdiagnostischen Möglichkeiten, wenn da das Knorpelgewebe in sich intrinsisch das Gefühl hat, wir müssen hier mal uns anders wachstumsmäßig aufbauen, wir müssen hier mehr Platz haben, Druck haben, da kann so ein komisches sternales, retrosternales oder auch neben dem Brustbein entstehendes Schmerzverhalten auftauchen. Das, was ich heute immer noch manchmal habe, ist, wenn ich tief einatme, dass es dann vorne in der Brustbeinregion befreiend knackt.
Jo.
Und ich habe auch durchaus viele Menschen, die mir davon berichten und dann auch immer ein Fragezeichen in den Raum stellen, wo denn dieses Knacken herkommt. Und ich muss fairerweise sagen, dieses Fragezeichen kann ich nicht ganz auflösen, weil ich das immer selber nicht genau weiß. Ich habe schon mal überlegt, ob das vielleicht irgendwelche retrosternalen Adhäsionen, Brustrippenfell irgendwie sein können, die wir da immer wieder lösen.
100% die Rippe am Sternum da.
Aber intraosseres Knacken, weiß ich nicht.
Ja, das ist schon noch so flexibel da vorne. Das muss ja auch sehr stark elastisch sein bei den ganzen verschiedenen Atemmanövern, dass das, ja, das ist die Rippe auf jeden Fall, Rippe Sternum.
Aber was soll denn da in der Rippe knacken? Also
die chondrale Verbindung da halt irgendwie, wo Elastizität ist. Und ja gut, dieses Knacken, Gelenkknacken wissen wir, dass das vermutlich flüssig in Flüssigkeit gelöstes Gas ist, was sich dann halt da aufploppt, die Bläschen, die da platzen. Ich gehe stark davon aus, dass es da auch noch irgendwie sowas in der Art gibt.
Tja. Ja. Also gerne mal Bezug nehmen und mal Eigenerfahrungen oder auch Studien dazu auf den Tisch legen. Was weiß ich. Auf jeden Fall knackt es da hin und wieder mal. Und
auf jeden Fall. Ja. Hattest du mal Patienten, die du weggeschickt hast, weil du dachtest, das ist jetzt aber doch irgendwie ein bisschen mehr als Muskelverspannung oder Rippenblockade? Also, dass das halt wirklich ein kardiologisches Problem war oder auch eines von diesen ganzen differentialdiagnostischen Sachen, auf die wir noch eingehen werden?
Mhm. Als Osteopath nicht mehr, als Physiotherapeut schon. Wo man ja immer so ein bisschen Augen aufmachen sollte, speziell ist, wenn dieser Brustkorbschmerz mehr oder weniger aus heiterem Himmel kommt und relativ stark ist. Also relativ akut, relativ stark, und man den nicht gewohnt ist, dann sollte man schon so ein paar Dinge natürlich abklappern. Und da man als Osteopath meistens irgendwie mit Vorlauf von 14 Tagen Termine bekommt, kriege ich die ganz akuten Sachen meistens nicht zu mir hin, es sei denn, die haben genau an dem Tag akut irgendwie Probleme. Aber da hatte ich noch keinen dabei, glücklicherweise, den ich weggeschickt habe. Und es ist bis jetzt auch alles immer richtig gelaufen. Also hat sich auch niemand oder keine Nachkommen hinterher bei mir gemeldet. Da ist was schiefgegangen. Als Physiotherapeut hatte ich das mal, dass da ein Mensch mit ausstrahlenden Schmerzen in den linken Arm zu mir kam. Und den habe ich dann zum Hausarzt um die Ecke geschickt und stellte sich dann als nichtig heraus. Aber der Arzt war ganz happy, dass ich den Patienten darüber geschickt habe. Das war dann eine ganz gute Nummer. Ja. Mhm. Wie ist bei dir? Hast du schon mal...
Ja, ich hatte auf jeden Fall einen Fall, über den habe ich hier auch schon mal gesprochen. Ist schon ein paar Jahre her, 2 Jahre oder so. War ein junger Mann, der halt eine Herz-OP hatte vor einiger Zeit. Also ich glaube einige Monate vor dem Vorfall. Und der definitiv an dem Tag intensivmedizinische Behandlung benötigte. Er hatte halt, wollte nicht ins Krankenhaus, weil das Krankenhaus ihn quasi versaut hatte, weil die Herz-OP, die bei ihm gemacht wurde, könnte man so sagen, schiefgelaufen ist oder nicht ideal gelaufen ist. Auf jeden Fall war in einer ziemlichen Abwärtsspirale. Wollte eigentlich zu seinem Kardiologen, den hat er halt aber nicht erreicht, stundenlang und so. Und dann hatte er den Termin und ist dann halt noch aufgetaucht in der Praxis. Und meine Entscheidung war dann halt, Rettungssanitäter zu rufen, die dann auch irgendwie, glaube ich, 3 Minuten später in der Praxis standen. Zugang Krass, gelegt haben und die mitgenommen haben. Okay. Das war so gesehen ziemlich gut. Leider weiß ich nicht so, wie das dann so weiterging.
Er war dann sauer, weil du ihn zum Arzt geschickt hast, hat sich nie wieder gemeldet.
Ja, schon so ein bisschen. Also er wollte das halt nicht, aber das konnte ich nicht. Das war ethisch nicht okay.
Ja, klar.
Hätte ich da gesagt, ey, nee, komm, bleib hier, chill mal eine Runde und ich schicke dich schon nicht ins Krankenhaus. Ich verrate dich nicht so ungefähr.
Boah, den ganzen Papierkram hätte ich mir auch nicht gegeben an deiner Stelle. Von daher raus mit
dir. Ab. Ja, genau. Was gibt es denn so an Differentialdiagnostika, die wir da so haben? Also wenn wir uns den Brustkorb so ansehen, die meisten von unseren Hörern und Hörern, die vielleicht für den Heilpraktiker lernen, da haben wir ja immer so Tabellen dafür. Ne? Die können viele halt so runterrattern, was man halt noch so für Brustkorbschmerzen haben kann außerhalb des Herzens. Und da können wir natürlich an alles denken, was drunter liegt, drüber liegt oder noch mit drin liegt. Also die Lungen zum Beispiel, aber halt eben auch relativ häufig zum Beispiel der Ösophagus, Magen und Reflux und solche Geschichten.
Ja, der ja auch da drin liegt. Aber das allererste, woran man denkt, ist natürlich das Herz und die Lungen. Da gibt es natürlich die großen Klopper von Herzinfarkt, Angina pectoris, irgendwelche Entzündungserkrankungen des Herzens bis hin zu Gefäßdissektion oder weiß der Kuckuck was, da hast du eine Menge, kannst Embolien oder Trompen da rund um die Herzkranzgefäße haben oder im Lungengewebe, Lungenembolien, Lungenentzündungen. Was haben wir noch? Pneumothorax. Das sind meistens natürlich auch relativ konkrete, relativ starke Empfindungen. Muss nicht immer so sein, aber das sind meistens Leute, die sich dann keinen Termin für die Osteopathie in 14 Tagen buchen, sondern die haben dann schon häufig, die gehen dann meistens direkt ins Krankenhaus. Dann kannst du natürlich orthopädische Themen haben, direkte knöcherne Verletzungen der Rippen, der Bandscheiben, der Wirbelsäule, des Rückenmarks hinten drin, das kann alles ausstrahlen und dahin ziehen. Wir hatten schon wieder sowas wie ein Tietze-Syndrom, so Knorpelknochen, Schmerzthemen, aber auch mal an Knochenmetastasen muss man leider mal denken, die auch gerne da sich niederlassen und dann eher einen Zufallsbefund darstellen. Fällt dir noch was ein?
Auf jeden Fall diese ganze Psycho-Nummer, also sowas wie Panikattacken, Angststörungen, Depressionen, die sich da auch so niedersetzen können oder so allgemein spricht man ja von Somatisierungsstörungen und so. Und das ist so ein Thema, was ich länger verfolgt hatte, auch weil ich so viele Patienten mit sowas hatte. Wie das manchmal so ist im Praxisalltag, dann kommen halt irgendwie in einer Woche oder manchmal auch am selben Tag Leute mit demselben Ding zu dir. Und du hörst halt immer wieder dasselbe. Und dann lernst du hoffentlich was daraus. Und das war halt dann so Männer, irgendwas um die 40, 50. Und familiäre Belastung, Jobbelastung und dann halt immer mal wieder auch Partnerschaftsbelastung, Ehebelastung. Also zum Beispiel einer sagte so, ja, Scheidung gerade, das ist momentan die schlimmste Zeit meines Lebens. Beim Sport irgendwie so draußen und da dann halt er vorher Stress gehabt und schwindelig geworden und irgendwie Kreislaufprobleme und erstmal hingesetzt und dann seine Sportkollegen Notarzt gerufen, da kam der Heli. Und als der Heli kam, ging es ihm eigentlich schon wieder besser. So, ne? Alles in Butter, so, aber halt krasse Symptome. Ne? Also Hinweiszeichen definitiv da gewesen auf den Herzinfarkt. So, und diese psychogene Geschichte, die würde ich wirklich sehr groß schreiben. Und ich hatte auch mal eine Ärztin gefragt, die in der Notaufnahme hauptsächlich arbeitet. Und die hat sich so gefragt, ja, was denken Sie denn, wie viele von denen, die mit Verdacht auf Herzinfarkt eingeliefert werden, gerade bei Männern hatte ich dann so gefragt, wie viele von denen haben eigentlich nichts? Also die sind eigentlich gesund, aber haben halt gerade ein Riesenthema irgendwie so und steigern sich dann vielleicht auch rein so und können dann wieder gesund nach Hause gehen. Sie sagte so, ja, gefühlt 70-80%. Ja, so gesehen ganz gut. Aber halt auch ein ganz schöner Klopper, ne? Und das finde ich dann, so gut ist und so wichtig das auch ist, dass man auf diese ganzen Symptome immer hinweist und dass halt ein Herzinfarkt natürlich so schnell wie möglich behandelt werden müsste, sollte man das auch nicht unterschätzen. Das ist anscheinend so, ne, wenn das eine Ärztin sagt, die den ganzen Tag nichts anderes macht, drei Viertel beinahe nichts haben und das halt einfach nur eine Sache des Stresses ist, der Psyche, der Emotionen und so weiter, dass man da nicht ein größeres Ding draus macht. Finde ich. Also, dass man das halt nicht mal so ein bisschen besser, sag ich mal, abklärt und halt als ernsthafte Erkrankung oder als halt als ein ernsthaftes Ding so ein bisschen sieht und nicht einfach nur so als ja, Psyche und ja, chillen Sie mal oder mal ein bisschen weniger Stress sieht, sondern das halt einfach ernst nimmt.
Ja, es ist natürlich, das hat sich meistens über eine lange Zeit aufgebaut und ist dann nicht durch ein Medikament oder durch eine psychotherapeutische Anwendung zu lösen, sondern das begleitet die Leute ja meistens ganz lange. Zu mir kommen auch häufig Patienten, die relativ gut über sich selber aufgeklärt sind und sagen, ich habe eine Herzneurose, ich weiß, dass das alles Chico ist, aber ich habe immer Schiss, dass irgendwas mit dem Herzen passiert und bin da auch in Begleitung. Ist aber, wie du korrekt siehst, relativ stiefmütterlich betreut, wird immer so ein bisschen zur Seite geschoben, ist aber, glaube ich, auch multifaktoriell bedingt und relativ schwer über einen Kamm zu scheren, weil ich glaube, es gibt da verschiedene Wege, die nach Rom führen und ich glaube, da müsste man über die Psychotherapie und die Psychologie einfach mal das Ganze aufdröseln. Und ich gehe davon aus, dass es da bestimmt auch Themen gibt, die damit assoziiert sind. Das muss ich mal in meinem Umfeld, da gibt es viele Psychos. Ich umgebe mich nur mit Psychos. Muss ich mal fragen, wofür das Herz steht. Aber allgemein geltend sagt man ja schon, dass das Herz auch immer für die Emotionen ist und für die Liebe und für das Wohlbefinden und der Motor und so weiter und so fort. Also viele große Bilder, die mit dem Herz assoziiert sind.
Ja.
Und naheliegend, man spricht ja vom sogenannten Vernichtungsschmerz, die Leute, die das Gefühl haben, wow, das geht jetzt in Richtung Herz, die sind sofort mit dem Tod konfrontiert, gedanklich auch, oder mit krassen Dingen, weil alle wissen, okay, ein Herzinfarkt ist wirklich mit das Heftigste, was dir passieren kann, und demnach sind da viele auch hochsensibel. Also wenn die Leber jetzt ausfällt, spontan, oder die Niere, ist das genauso tödlich, aber da macht sich jetzt bei der dritten Flasche Rotwein der eine oder andere nicht so viele Gedanken drüber, ne? Ja. Als wenn er Brustkorb Schmerzen im Herzbereich hat. Ja,
das stimmt. In meiner Recherche zu dem Thema, also wenn man so nach Studien guckt, dann ist so eines dieser Fachbegriffe Non-Cardiac Chest Pain, also Brustkorbschmerz, der jetzt nichts mit dem Herz zu tun hat. Ganz interessant, dass halt ganz oft wird der Ösophagus damit reingebracht, ne, dass der halt irgendwie einen Großteil dieser nicht herzbedingten mit reinspielt. Und weil ich halt nochmal geguckt hatte, weil es mein Empfinden ist, und das ist aber nicht nur mein Empfinden, dass es halt immer jünger vorkommt, also insbesondere bei jungen Männern. Da ist gerade bei unter 40 oder unter 45 ein extremes Männer-Frauen-Gefälle dabei. Ich glaube, 90% der Herzinfarkte unter 40 sind Männer. Und ich hatte dann so ein bisschen geguckt und recherchiert. Erstens wissen wir ja auch leider, dass die Übersterblichkeit gestiegen ist. Komischerweise so, naja, was heißt komischerweise, aber so um die Corona-Pandemie drumherum. Da ist der Trend, der sowieso gestiegen ist, dass immer mehr Leute immer jünger sterben, nochmal hochgegangen. Also höher, als man es so vorausberechnet hätte, wenn es so im selben Trend weitergelaufen wäre. Und halt eben auch bei den Herzinfarkten, da ist es halt auch nochmal deutlicher. Es gibt ja so den ein oder anderen häuft sich das halt, liegt und vielleicht nicht nur daran, dass wir beide älter werden, aber ich kenne so ein paar aus meinem Jahrgang, die halt irgendwie Schlaganfall hatten, Herzinfarkt hatten und so weiter, ne, der nicht nur irgendwie eingebildet war. Und so in einer Studie hatte ich geschaut und da war ganz interessant zu sehen, dass es halt auch gerade bei diesem Männergefälle halt irgendwie wohl so ein Ding ist, was halt dann oft angegeben wurde bei den Leuten, die betroffen waren. Ja, so Probleme mit Männlichkeit, Probleme mit Maskulinität, das irgendwie nicht leben zu können und so. Irgendwie auch so ein neues Thema der modernen Zeit. Ne? Wir haben ja so verschiedene Sachen, verschiedene Trendwenden hinter uns die letzten 10 Jahre mit MeToo, was groß diskutiert wurde, mit toxischer Maskulinität und so weiter und so fort. Und es gibt ja zurzeit auch einige Leute, die sagen, ja, das ist ja auch Gleichberechtigung alles ganz wichtig. Wir dürfen aber auch nicht zu viel auf den Männern rumhacken, weil das denen offensichtlich nicht gut tut. Ne? Mit der Selbstmordrate, die 4 oder 5 zu 1 ist, Männer zu Frauen und solchen ganzen Geschichten. Scheint ein Drama zu sein. Und einigen Kerlen
sehr hochsensibles Thema.
Hochsensibles Thema.
Minenfeld, ja.
Es ist ein komplexes Thema, ne? Keine Frage. So gibt's Gleichberechtigung, ganz wichtiges Thema, aber ganz sicher noch nicht zu Ende gedacht, vor allem nicht zu Ende diskutiert oder durchgezogen. Aber das ist halt kein Thema, was man nur einseitig beleuchten kann.
Das stimmt. Wichtig ist ja immer auch beim Ausleben von Männlichkeit, irgendwelche Role Models, denen man nacheifert. Was bedeutet überhaupt, männlich zu sein? Und ich glaube, das, was häufig eine Rolle spielt, warum die Suizidalität bei Kerlen so hoch ist, dass die einfach Schiss haben, sich den eigenen Gefühlen zu stellen und sich mit einem Therapeuten hinzusetzen und darüber zu sprechen und das mal so anzugehen. Ne? Und das gilt ja allgemein auch tendenziell in der toxischen Weltsicht als unmännlich, sich über seine eigenen Probleme mentaler Art mit anderen Leuten auszutauschen. Und da fühlen sich Männer häufig dann isoliert oder haben Angst vor Schelte von anderen Männern meistens, wenn sie darüber sprechen, dass sie sich Hilfe suchen oder Hilfestellungen haben, nehmen, wie auch immer. Ja,
ja.
Großes, komplexes Thema, aber ja, ist auf jeden Fall ein Aspekt, der diese Verschiebung von Mann und Frau bei diesem Thema Herz mit Sicherheit mal mitgedacht werden kann oder sollte oder müsste. Auch da gerne mal Bezug drauf nehmen, wer da vielleicht noch weitere Studien zu hat oder irgendwie Informationen zu hat. Durchaus ein sehr interessantes Thema und abermals ein Thema, wo wir die Psychologie wieder ein bisschen mit reinholen könnten.
Auf jeden Fall, sollten. Ja.
Ja. Ja, noch weitere Themen, die Brustkorbschmerzen mit hervorrufen können, sind natürlich auch Beschwerden, die gar nicht in dem Raum des Brustkorbes entstehen. Zum Beispiel Probleme im Bauchraum, Abdomenschmerzen, wie zum Beispiel Gallensteine, eine Gallenkolik oder Entzündung von der Bauchspeicheldrüse oder Verstopfung, Blähung im Dickdarm, weiß der Kuckuck, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Magenschleimhautentzündung bis hin dann von Refluxerkrankungen, die dann so langsam wieder direkt in den Thoraxraum gehen. Aber da kommen wir dann so langsam auf den Plan als Osteopathen, die sich mit Funktionalität im Körper auskennen und beschäftigen. Und da ist das Thema facilitiertes Segment ja eine große Überschrift in unserer Welt. Das heißt, wir gehen davon aus, es ist auch zum Teil schon bewiesen, dass Organsysteme, die Probleme haben und dieses Problem hoch ans Gehirn schicken, so intensiv Nervensignale entlang der Wirbelsäule schicken, dass diese Nervensignale irgendwann mal auf andere Nervenbahnen übergeleitet werden, überschwappen und auf einigen Versorgungsgebieten, im speziellen Fall im Bereich des Brustkorbes, eher der sympathischen Region, im sympathischen Grenzstrang, zu Aktivierung von Geweben und anderen Rezeptoren in einem Gebiet sorgen können und somit Schmerzen erzeugen. Long story short, es gibt diese Menschen, die immer neben der Wirbelsäule sagen, ich habe hier immer so einen 2-Euro-Stück großen Schmerzpunkt. Ist wie, als ob da ein Messer drin steckt. Ich habe das schon nachgucken lassen. Ich lasse mir das immer wieder da einrenken. Das knackt auch und dann ist es auch wieder gut. Aber wenn ich am Schreibtisch sitze, zieht es sich immer wieder an der gleichen Stelle zu. Und es könnte ein Signal sein, dass es vielleicht nur ein weitergeleitetes Schmerzphänomen ist. Und da ist der Osteopath, die Osteopathin drin ausgebildet, diese Region der Höhe nach so ein bisschen einzusortieren und dann auf die Suche zu gehen, ob im Bauchraum vielleicht es im Organsystem, in der Viszera Themen gibt, die behandlungswürdig sind, um die wiederum vielleicht zum Guten zu wenden, sodass die Schmerz- oder diese Informationssignale, die hoch zum Gehirn gesendet werden, etwas runtergedämpft werden und somit dieser 2-Euro-Stück große Bereich nicht mehr so on fire ist.
Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Eine Sache, die auch so ein Ding ist, in der Region haben wir es auch immer mal wieder mit Herpes Zoster zu tun. Auch eine Sache, die man als Differentialdiagnose nicht vergessen sollte. Mein Eindruck ist, und ich glaube, die Zahlen belegen das auch, dass das auch mehr geworden ist die letzte Zeit. Immer wieder Leute, alt, im Alter ist es natürlich wahrscheinlicher, dass es auftritt, aber auch junge Menschen immer mal wieder, die damit auch arg zu tun haben und das halt irgendwie rausbricht. Und immer mal wieder kommt dieser Schmerz auch vor, ohne dass es halt mit diesem typischen roten, im Dermatom begrenzten Hauteffekten halt irgendwie da zutage tritt. Das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Und das kann manchmal so ein bisschen wehtun. Das ist aber häufig eigentlich ein ziemlich fieser Schmerz. Also auch ein Nervenschmerz. Und ich habe auch einige Leute, die dann da mit diversen Medikamenten rumexperimentieren mussten, um das halbwegs aushalten zu können. Und froh sein können, wenn das Thema halt irgendwann nach einer gewissen Zeit wieder verschwindet. Ich kenne Fälle, wo das halt irgendwie monatelang sich irgendwie hingezogen hat und richtig übel war.
Ja. Ja, richtig. Auch das kennen wir, Leute, die an Regionen, wo sie mal einen aufflammenden Zoster durchlebt haben, der ist dann abgeklungen. Zum Teil hat er vielleicht so narbige Effloreszenzen hinterlassen, zum Teil ist aber auch nichts mehr zu sehen. Aber wenn das Immunsystem gerade irgendwie mit irgendwas beschäftigt ist, beginnt dieser Bereich sensibel zu sein, taub zu sein, zu brennen oder dergleichen, so wie du es gerade schon beschrieben hast. Stellt sich die Frage für uns Osteopathen, was machen wir damit? Also ich versuche da schon durchaus dann irgendwie ein bisschen auch wieder über Elastizität und Verschieblichkeiten und Versorgung das Ganze ein bisschen zu regulieren und harmonisieren.
Stellt sich die Frage, ob wir es
vielleicht sogar nochmal anfachen, wenn wir da jetzt mechanisch relativ stark drauf rumeiern, habe ich jetzt persönlich noch nicht erlebt, aber sensibles Thema.
Ja, schon sensibles Thema. Einige Patienten haben dann auch gesagt, boah, nee, da in der Region lieber nicht, weil ich Angst davor habe, dass es hochkommt, dass es da jetzt nochmal wieder gereizt wird. Das stimmt schon, dass das ein präsentes Thema ist. Und wenn ich mal überlege, ich erinnere mich jetzt auch an keinen Fall, wo das aufgetreten war. Also zumindest nicht nach einer Behandlung da vor Ort. Ich glaube, ich hatte schon mal irgendwie einen Fall, wo das nach der Behandlung ein Zoster hochkam. Das war aber irgendwie eher so nicht so naheliegend. Aber ne, denkbar ist das ja schon. Also ich hatte jetzt auch diese Woche immer noch mal wieder interessante Nachwirkungen gehabt von Menschen, die jetzt irgendwie ein bisschen anders sind als das. Ich hatte mal 1-2 Tage Muskelkater hinterher, sodass ich halt auch mal da nicht so ganz abgeneigt bin, da die Zusammenhänge vielleicht zu sehen, dass irgendwas im Körper angeregt wird und dass dann halt irgendwas Verrücktes passieren kann.
True that. Ja, genau wie diese ominöse Interkostalneuralgie, die ja damit einhergehen kann, die aber auch ohne Zoster irgendwie so gerne verbreitet ist, wie so ein Gürtelartig von hinten nach vorne, was auch immer gerne als Herzschmerz herhalten muss, aber ja wahrscheinlich irgendwie eine mechanische Bedrängung der Interkostalnerven zu deuten ist und wo ich immer gerne bindegewebig arbeite, über die Atmung arbeite, über das Zwerchfell arbeite, direkt, indirekt versuche, darauf Einfluss zu nehmen und die Dura hinten auf dem Segment ein bisschen versuche frei zu machen, die Gelenke frei zu machen und dann klappt es manchmal ganz gut.
Ja. Wo wir vom Thema so Freimachen sprechen, es gibt ja auf jeden Fall so ein paar Top-Muskeln, wenn wir über das Thema sprechen. Also, dass man quasi schon davon ausgehen kann, wenn jemand zu uns kommt und diese Geschichte erzählt, von wegen, ich hatte so Brustkorbschmerz, bin beim Arzt gewesen, alles gut, aber das ist immer noch da. Da findet man ganz oft was, zum Beispiel in der Pectoralis-Muskulatur, kleiner, großer Brustmuskel und richtig häufig auch in den Scalini. Es gibt sogar bei diesen Muskeln die Bezeichnung der großen Imitatoren, weil die halt so einen pectanginösen, ausstrahlenden Schmerz auslösen können. Und das finde ich nach wie vor relativ häufig da. Gerade so Bereich Scalini, die vorderen, die da so sind, im Bereich der ersten Rippe, auch starke Nähe zur Pleura, zu den Pleurabändern und so weiter. Das strahlt ganz gerne aus.
Ich muss immer lachen, wenn du Pleura sagst, Alter. Das heißt, scheiße, Pleura, Alter. Pleura.
Pleura, bist du sicher? Wer ist hier der humanistische Sprachenkenner?
Pleura, ja, okay. Ist alles gut, machen wir weiter. Ich habe mich aber schon vor der Sendung darauf gefreut, dass du wieder Pleura sagst, weil ich wusste, dass du es sagen wirst. Ja.
Okay, ich liebe es. Pleura. Ja. Klingt so ein bisschen wie Plörre, ne?
Ja, ich weiß auch nicht. Ja,
außerdem haben wir dann noch da das Zwerchfell auch. Und da gibt es eine ganz interessante Studie, die geschaut hat per Ultraschall, ob das halt zusammenhängt. Atembeschwerden, Nackenschmerzen und Dicke oder halt eben nicht Dicke des Zwerchfells. Und da scheint es einen ganz interessanten Zusammenhang zu geben. Also wenn das Zwerchfell halt nicht so richtig gut funktioniert und halt total dünn ist, vielleicht zu dünn ist und halt muskulär nicht so gut ausgeprägt ist, dass die Leute häufiger Nackenschmerzen haben, als die, die keine Atemprobleme haben und ein normales Zwerchfell haben. Ganz interessant, nicht wahr? Das gute alte Zwerchfell, ne?
Ja. Wenn nichts mehr geht, Leber und Zwerchfell behandeln, Abfahrt.
Ja, auf jeden Fall. Und ganz häufig der Serratus anterior, ne, der ja so auf der Flanke liegt, auch so ein typisches Ding ist bei so Seitenstechen. Sehe ich auch immer mal wieder. Da wird ja auch immer drüber diskutiert, ja, ist das wieder die Leberkapsel, die da halt Schmerzen macht, sind es da Rippenblockaden. Über den Serratus anterior habe ich auf jeden Fall immer mal wieder so Brustkorbschmerz oder halt auch Seitenstechen erfolgreich behandelt. Und natürlich auch ganz hinten der Erectus Spinae im Bereich der BVS. Da ist es auch nicht selten so, dass wir da halt irgendwie raufdrücken, finden da Verdichtungen, Triggerpunkte drin und dann, oh, das zieht mir aber vorne im Herzen rein oder so. Und dann denken die Leute manchmal, ah, das sind die Wirbel oder irgendwelche Nerven, die zum Herz gehen oder so. Könnte ja irgendwie auch denkbar sein. Es gibt ja noch mehr Verbindungen außer diesem myofaszialen Schmerz von hinten nach vorne. Aber da gibt es auch so einiges, was halt eher von hinten nach vorne ziehen kann.
Subscapularis nehme ich immer gerne mit rein. Levator scapulae nehme ich immer gerne mit rein. Also Levator eher als Festhalter des Schulterblatts und vorne Pec Min und Subclavius sind auch meiner Meinung nach immer wieder
Subclavius,
Themen, die einen oberen Brustschmerz erzeugen können. Guck mal, jetzt habe ich gerade jetzt in diesem Moment Oberbauchschmerzen, Klaas. Ich glaube, das ist die Beginn der Herzneurose.
Okay.
Vielleicht sterbe ich jetzt auch live bei der Podcast-Aufnahme. Dann, ja, das würde uns wahrscheinlich boosten. Ja,
ich halte drauf, ja.
Okay, anderes Thema, ja. Ja, klar, muskulär, myofaszial, Zug und Einschränkung der Beweglichkeit vom Brustkorb. So flexibel der Brustkorb auch ist, ich glaube, auf Dauer findet er es auch nicht so geil, die ganze Zeit hier was zu halten und da eingeschränkt zu sein und diese Bewegung immer ausführen zu müssen. Das ist auch ein kleines, am Ende sind wir doch alle kleine Sensibelchen, genauso der kleine Thorax.
Ja, das denke ich auch. Wir sollten nicht so unsensibel mit unserem eigenen Thorax umgehen.
Ja, weiterer assoziierter Brustkorbschmerz, darüber habe ich damals meine Bachelor-Thesis geschrieben, sind die neurolymphatischen Reflexpunkte nach Chapman, der da ähnlich wie beim facilitierten Segment meinte, Verbindung wahrzunehmen zwischen Organsystem und Regionen im Körper, die reflektorisch mit dem lymphatisch-myofaszialen System entlang des Brustkorbes, speziell ventral rund um die um das Sternum und dorsal relativ nah an den Brustwirbel-Rippengelenken assoziiert sind. Also so erbsengroße, kleine Wassereinlagerungen in der Tiefe, die durch kreisende Palpation oder Friktion wieder aufgelöst werden, worüber man dann einen positiven Einfluss auf das zugehörige Organ bringt, wie zum Beispiel Herz-Lunge in den oberen parasternalen Bereichen. Mitten auf dem Sternum ist der Pylorus, also die wie heißt es auf Deutsch? Der Magenpförtner assoziiert. Und das Ganze ist so ein bisschen von oben nach unten aufgebaut, ähnlich wie das in der Anordnung des viszeralen Körpers von oben nach unten aufgebaut darzustellen ist. Ich habe damals versucht, intrinsisches Asthma bronchiale darüber zu behandeln, habe mir alle atemwegsassoziierten Bereiche vorgenommen und eine kleine Pilotstudie gemacht und anhand des Peakflows Vorher-Nachher-Messungen gemacht. War tatsächlich temporär signifikant verbessert, aber auch ein paar Störfaktoren dabei. Ich glaube, die wissenschaftliche Aussagekraft dieser Bachelor-Thesis war relativ gering.
Glaube ich
auf jeden Fall hat es für eine hervorragende Note gereicht und für eine Erkenntnis, dass wir halt über assoziierte Bereiche im Körper und Reflexpunkte schon auch Schmerzgebiete irgendwo haben können, die relativ weit weg zu dem eigentlichen Verursachersystem sein können. Ja,
der gute alte Chapman. Hm. Was mir immer noch so ein bisschen einfällt bei dem Thema Brustkorbschmerz, ist halt auch das Brustgewebe, also die Brustdrüse, die weibliche Brust. Hm. Immer mal wieder ist das ja auch ein Thema. Du hattest vom Stillen gesprochen. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass du auch immer mal wieder da Frauen zum zur Hilfe beim Stillen verleiht hast, wenn das nicht so richtig geklappt hat. Dann gibt es immer mal wieder auch Frauen, die Schmerzen im Brustgewebe halt auch haben, unabhängig vom Stillen. Und da ist natürlich halt neben dem Herz auch immer die Idee des Tumors, des Mammakarzinoms, der normalerweise eigentlich auch erstmal keine Symptome macht, außer dass man vielleicht irgendwann was tasten kann oder so. Und immer mal wieder landen die dann auch bei uns in der Praxis. Ich vermute mal tendenziell eher bei weiblichen Patienten, bei weiblichen Osteopathinnen, aber so ein paar Fälle hatte ich davon auch. Und ich habe da eigentlich fast immer da Zusammenhänge gesehen zur Brustwirbelsäule, zum CTÜ immer mal wieder, dass es von dort aus dort reinzog ins Brustgewebe und nicht selten halt auch myofaszial, das ganze Drumherum, pectorales, clavicula, clavicopectorale Faszie, Sternum, solche ganzen Geschichten. Das ist auch so eine Differentialdiagnose, die man ab und zu mal in der Praxis sieht.
Ja, oder einfach auch Zystengewebe, die sich da bilden. Da stellt sich häufig die Frage, ist das Ganze vielleicht auch zyklusabhängig, vom Hormonstatus abhängig, wie empfindlich das Ganze ist. Auch da konnte ich schon verschiedene Gewebszustände und auch verschiedene Schwellungen rund um Brustgewebe mal palpieren. Und der erste Schrecken des Brustschmerzes stellte sich dann irgendwann als eine Zyste heraus. Aber sowas gilt natürlich auch immer dann parallel zur manuellen Behandlung einmal abklären zu lassen. Das macht schon Sinn, da schicke ich die Leute auch immer hin. Aber ja, kann natürlich immer auch mit Brustkorbschmerz assoziiert werden, obwohl Frauen meiner Meinung nach da schon gut sensibilisiert sind heutzutage und schon stark differenzieren können, ob das jetzt Brustkorb ist oder wirklich Brust als Gewebe. Ich glaube, das ist dann nochmal gut abgrenzbar.
Ja, alles in allem muss ich sagen, ich freue mich eigentlich immer, wenn solche Leute zu mir kommen, schon abgeklärt wurden und ich die behandeln kann, weil das irgendwie immer cool ist. Relativ gute Erfolgsquote, würde ich sagen, die wir da haben. Und immer mal wieder auch schön, dass man den Leuten so diesen Schrecken nehmen kann quasi. Mhm. Ne? Dass sie sagen, okay, ja, ich weiß, da ist nichts, aber irgendwas ist da doch und ich habe trotzdem Angst und so weiter. Gibt es ja dann doch einige, die dann wirklich zum fünften Mal halt ins Krankenhaus gefahren sind, um zu gucken, ob da nicht doch irgendwas ist oder sowas. Mhm. Teilweise muss man auch sagen, aus Mangel an Alternativen, weil halt irgendwie nicht mal anders geguckt wurde so ungefähr. Und das ist dann ja auch mal schwierig, wenn man trotz der, sage ich mal, trotz der Abklärung keine weiteren Therapiemöglichkeiten bekommen hat und dann halt mit den Schmerzen einfach dumm rumsitzt, so ungefähr. Ne? Ja, und da kommen wir ins Spiel. Deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, sowas. Nur nicht unbedingt die hartnäckigen Fälle. Meistens junge Männer, meistens richtig gut aufgepumpte Brustmuskulatur, die das immer beim Bankdrücken haben. Und aber auch nicht vom Bankdrücken ablassen wollen.
Ja.
Ja, ich erinnere mich an einen Fall, wo ich da echt ein paar Behandlungen gebraucht habe, bis das wegging. So nach 3-4 Behandlungen, nee, immer noch nicht. Da meinte ich so, ja, wie ist es denn mal, das mit dem Bankdrücken das sein zu lassen und so? Und da hat er mich richtig sparsam angeguckt. Nee, keine Option. Na gut, okay, mach du, was du denken musst, was du machst. Lifestyle ändern ist nicht. Okay, gut, dann gebe ich mein Bestes. Es ging dann auch ganz gut weg, hat aber auch dann irgendwie so 5-6 Behandlungen gebraucht. Und das ist ja auch so ein, muss man auch erstmal 5-6 Behandlungen beim Osteopathen sich buchen, so ungefähr. Ne?
Mhm. Ja. Ich hatte auch schon mal den ein oder anderen Fall, auch meistens männlich, die auch mit abgeklärter Herzneurose und Herzstolpern, Herzschmerzsensibilität zu mir kamen, wo ich aber schon sofort spürte, die sind eigentlich gar nicht offen dafür, jetzt funktionell behandelt zu werden, und sind meistens dann auf Anraten irgendwelcher Mediziner zur Osteopathie geschickt worden, um da mal mit auf anderer Ebene dran zu gehen, um dieses Problem zu lösen. Da steckt aber dann wahrscheinlich irgendwas Psychoemotionales noch dahinter und die Leute sind dann manchmal auch nicht offen dafür, sich da behandeln zu lassen und dann klappt das meistens auch nicht so gut. Das habe ich schon wahrgenommen und das ist bei den Herzneurotikern, da gibt es so meiner Meinung nach ganz klare Lager. Einige, die sagen, ja Mensch, ist jetzt aufgetaucht, wollen wir mal gucken, dass wir es wieder in den Griff kriegen, und andere, die da wirklich auch dran festhalten und sich festbeißen und sagen, ich habe diese Herzneurose und das ist jetzt mein Problem und meine Krankheit in Anführungszeichen und eigentlich kann mir keiner helfen, sondern ich muss damit klarkommen. Ja, auch wieder ja. Ein Link zur Psychologie.
In der Tat. Ja. Dennis, ich würde sagen, wir rappen das Thema ab,
yes, so wie man. Du sagst. Also vielschichtiges Thema auf verschiedene Arten und Weisen, jetzt schon mal beleuchtet, immer noch wieder nicht allem Herr geworden. Thema Bandscheibenvorfälle. Wir haben jetzt noch gar nicht so sehr über Metastasenkrebs und Co. gesprochen oder einfach auch Lunge, Pleura, you name it, kann natürlich bietet viel Spielraum zur Interpretation oder viel Spielraum auch zur Behandlung. Auf jeden Fall Brustkorb, ein Thema sehr interessant für die Osteopathie. Und in diesem Sinne, kleine Kaffeepause.
Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeiten, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnungen entgegennimmt oder auf Überweisungen die Rechnung erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt. Alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniscus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniscus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniscus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniscus.
So, zurück aus der Pause. Ich habe meine Kaffeetasse nochmal aufgefüllt und ich habe mir 2-3 Datteln in die Backentaschen geschoben. Das ist wirklich Superfood. Also ich habe Datteln lange irgendwie links liegen lassen und aktuell, ich weiß nicht, ob das jetzt mit meinem Training zusammenhängt oder so, aber manchmal habe ich einen richtigen Hieper und das ist ja wirklich der pure Zucker.
Oh ja.
Aber auch ganz geil, Datteln als Superfood. Da hast du mit Sicherheit, das Spiel hast du doch auch schon durchgespielt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auch purer Zucker, das ist immer mein Eindruck. Schmeckt richtig gut. Und dieser Kern da drin, das macht auch immer richtig Bock, den noch einen Augenblick im Mund zu behalten.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. So, diese Zuckerwelle durch meinen Körper, die reite ich jetzt und werde dich jetzt in die Welt des Gaming wieder abtauchen werde ich dich nicht. Mitnehmen werde ich dich hoffentlich auf dieser Welle. Und zwar habe ich mir ein kleines Spiel mit dir überlegt. Du musst einfach kurzes Statement zu folgenden 10 Möglichkeiten abgeben. Und zwar ist ja das alte Thema, was wir auch schon ein paar Mal hatten. Es gibt eine klassische Osteopathie und es gibt ganz viele andere Heilverfahren und es gibt ja Leute, die sowohl das eine als auch das andere gelernt haben und sich denken, haha, best of both worlds, ich packe das einfach zusammen, lasse das verschmelzen, kreiere was ganz Neues und das wird vielleicht die neue Supertherapie, beziehungsweise das ist meine Go-To-Therapie.
Okay.
Und ich mache dir jetzt ein paar Vorschläge von Dingen, die so zusammengefügt werden. Und du gibst mir mal ein Statement dazu, was, ob du dir das für dich vorstellen könntest.
Okay.
Ja?
Ja.
Okay, fangen wir mal an mit einem Klassiker, der mir tatsächlich schon ein paar Mal untergekommen ist, mit der sogenannten Thai-Osteopathie. Was sagst du dazu?
Puh, nee.
Nee, lass mal. Danke, danke für dieses Statement.
Nee, lass mal. Wobei ich sagen muss, ich glaube, dass Thai-Massage mittlerweile ein essentieller Bestandteil der Behandlung ist. Also ich kriege das sau oft mit. Ganz viele Patienten von mir gehen parallel noch zur Thai-Massage irgendwie, gehen da halt regelmäßig hin, um irgendwie klar zu kommen. Weil es gibt Orthopäden behandeln nicht mehr, Physios haben keine Termine mehr frei. Die Leute können mit ihren Schmerzen nirgendwo mehr hin und dann gehen sie zur Thai-Massage und werden dann da ordentlich sich mal rangenommen, kräftig massiert und das ist ein gutes Ding. So, wenn es halt sonst kein anderer mehr macht, dann gehen die Leute zur Thai-Massage. Halte ich für ein legitimes Ding, aber vermischen wir das mal besser nicht. Ne? Ihr könnt gerne Thai-Massage machen, so da rumkneten und irgendwelche Dehnungen machen, aber das ist keine Osteopathie.
So, next one. Jetzt bin ich mal gespannt. Osteo-Needling, was sagst du denn dazu?
Osteo-Needling. Ich nadel furchtbar gerne. Ich bin ein Fan davon zu sagen, das ist Dry Needling, das hier ist Osteopathie, das zu trennen. Passt aber perfekt zusammen.
Alright, okay.
Meldet euch für meinen Dry Needling-Kurs an im August in Hamburg.
Stark. Boah, so funktioniert Werbung heutzutage. Ja, nicht schlecht. Yeah. Okay, next one. Osteophysio.
Auch großes Thema. Großes Thema. Mhm. Osteophysio. Ja, dieses Ding, als Physio zum Osteo zu werden, eine Verphysiotherapierisierung der Osteopathie. Wir Osteopathen müssen auf einmal jetzt auch alle Übungen machen, weil nur hands-off das Geile ist und ohne aktive Partizipation nichts geht. Großes Thema. Könnten sich die Hand geben. Die Leute sollen proaktiv sein, aber ich selber habe mir diese Nische des Hands-on ausgesucht. Da bleibe ich auch bei. Ich habe das heute nochmal gedacht. Ich bin nie glücklich damit geworden, den Leuten beim Übung machen zuzugucken und zu sagen, same. Mach jetzt nochmal, jetzt noch 10, okay, jetzt noch 3, gleich hast du Pause. Das ist auch wichtig und cool. Es gibt Coaches, Trainer, Physios für sowas. Ich hatte da nie Bock drauf. Same. Und bin jetzt in meiner Nische ganz gut.
Nächste Möglichkeit, Osteopathie mit anderen Sachen zu verknüpfen, wäre Osteoorthopädie.
Osteoorthopädie steht eigentlich auch in großen Lettern Fail drauf.
Könnte man aber auch als Best of Both Worlds, also strukturell und funktionell, wenn du das in Perfektion zusammenfügen würdest. Wow.
Ja, auch nicht ganz so unbeliebtes Setting. Also dadurch, dass es ja deutlich weniger Ärzte als Physios gibt, gibt es halt auch dementsprechend deutlich weniger Ärzte, die Osteopathie machen. Könnte geil sein. Ich kriege das häufiger mit, dass das nicht so geil ist. Wobei, ja, ich kenne auch Beispiele, wo es cool ist. Wo es ja gut ist, medizinische Abklärung zu finden in Verbindung mit Osteopathie. Ja, ich werde in diesem Leben kein Orthopäde mehr. Deswegen werde ich es auch nicht machen.
Ja.
Aber es könnte ein cooles Setting sein. Da kenne ich einige Leute, die in einer im Zusammenhang mit einer orthopädischen Praxis arbeiten und wo das eigentlich ganz gut ist.
Alright, next one. Psychoosteopathie.
Oh je. Ja, ich merke, dass ich überall am Abhaten bin.
Ja, ist ja in Ordnung. Aber steckt auch was Gutes drin, aber ist halt auch, weiß ich auch nicht. Also du gehst ja jetzt nicht irgendwo hin, um beides parallel behandeln zu lassen. Also das könnte man irgendwie in der fünften Behandlung mal mit einfließen lassen, wenn man das Gefühl hat, okay, da steckt auch noch ein psychologischer Aspekt hinter, oder?
Nee, ich würde jetzt mal sagen, das ist ein großes Handlungsfeld. Körpertherapeutische Psychotherapie, das ist jetzt nichts, was die Osteopathen irgendwie sich auf die Fahne schreiben. Das gab es schon immer. Das gab es so schöne Strömungen aus der Psychotherapie raus. 60er Jahre, 70er Jahre. Bei der Kinesiologie auch die Stekos, fasziale Manipulation, alle kennen das, dass das halt der große Verknüpfung ist. Ich sage jetzt mal 10 von 10.
Okay, next one. Jetzt wird es ein bisschen interessanter noch. Ganja-Osteopathie. Was ist mit in Verbindung mit Drogen nehmen und Osteopathie machen?
10 von 10 Sternen.
so klar, Alter.
Ja, vorher Bon rauchen und dann zum Osteopathen gehen oder halt andersrum. Ich suche noch nach Kolleginnen und Kollegen, die bereit sind, vorher eine Runde Pilze oder LSD zu nehmen und dann zu gucken, wie sich der Rhythmus dann anfühlt. Ja, interessantes Thema. Ja,
CBD-Öl also, oder sowas, empfiehlst du das
manchmal? Ja, ich habe selten. Ich habe diese Woche einen Patienten gehabt, der Pharma-Referent ist und sein Thema, der ist beim sehr großen Pharmaunternehmen, bei der bösen Big Pharma, aber die haben so eine Sparte der Alternativmedizin Und der hat mir wirklich einiges dazu erzählt, zu legitimen Sachen zum Thema Weihrauch und aber auch so insgesamt Cannabis. Also jetzt nicht nur dieses CBD, sondern auch die ganzen anderen Substanzen, die da mit drin sind. So diese Vollspektrumwirkung, sodass ich das auch nochmal überdacht habe. Ich habe das ja sonst eher so Cannabis und Schmerz, ja, so ein bisschen abgetan als Hype. Aber der hat mich ja noch ein bisschen eines Besseren belehrt.
Gut. Next one. Yoga-Osteopathie. Auch häufig, sehe ich sehr häufig.
Ja, ja.
Gerne in Verbindung, auch gerne weiblich konnotiert, muss ich fairerweise sagen.
Ja, total, ja. Ja, ja. Ich überlege, ob ich da überhaupt männliche kenne. Ja, doch, kenne ich, ja. Passt gut zusammen, ja. Passt gut zusammen. Also ich wäre so die Überlegung, okay, ich mache jetzt hier eine Yoga-Pose und gleichzeitig bastelt jemand an meinen Faszien am Unterschenkel rum.
Oder nicht sowas. Uninteressant, oder?
Nicht uninteressant.
Manchmal braucht es ja einen bestimmten Kraftvektor und eine bestimmte Dehnung, um überhaupt auch an gewisse Problembereiche ranzukommen. Wenn ich das irgendwie kombinieren kann, finde ich das schon ganz spannend.
Ich nutze ja gerne sowas als Ausgangsstellung. Wenn jemand zu mir sagt, ich habe beim herabschauenden Hund immer Schmerzen, dann behandle ich manchmal auch Leute im herabschauenden Hund.
Ja.
Gute Kombi ist nicht umsonst beliebt. So, ne? Gemeinsames Feld an Leuten, die sich auch für sowas interessieren. Leute aus dem Yoga-Bereich, die halt eben auch offen für Osteopathie sind und andersrum. Solide Geschichte.
Was ist mit Sportosteopathie? Fangfrage, Fangfrage.
Ja. Seht zu, dass ihr zu jemand Vernünftigen kommt, der sich damit auskennt. Ja, ist gut. Ich finde es gut, dass Osteopathie auch in den Sport reingekommen ist, in den Spitzensport, weil das halt auch nochmal andere Verbreitungsmöglichkeiten hat. Ist immer so die Frage, sind Sportler was anderes als der Orthonormalpatient? Ja, schon, ja. Kleine Babys haben andere Herausforderungen. Profi, Musiker, Computermenschen haben andere Herausforderungen. Senile, Senioren haben andere Herausforderungen. Warum sollte man sich nicht auch speziell den Sportlerinnen und Sportlern widmen?
Alright. Vorletztes. Was ist mit Ökotrophologie-Osteopathie?
Ökotrophologie-Osteopathie. Da sollte man noch ein bisschen was ausbauen.
Ganz auch Ökotrophologie, interessantes Thema, ne?
Ja. Ja, schon. Ökotrophologie ist ja eigentlich so eine Wissenschaft, ne? Ist ein Studienfach und so, was man auch nicht umsonst irgendwie lange Zeit studieren sollte. Und da gibt es noch viele Felder, ja. Da gibt es auch Osteopathen, die denken, sie sollten da Fortbildung zu geben, so ungefähr, weil sie sich damit auskennen. Und da habe ich immer dann den Spruch gehört, ja, dann warum sollte ich als Ökotrophologe nicht auch Osteopathie anbieten, wenn das so einfach ist, so eine Überschneidung, so ungefähr. Einerseits geht das ja natürlich auch. Ich kann ja als, jeder kann ja quasi Osteopathie machen, weil es ja nicht geschützt ist, noch nicht geschützt ist. Mhm. Ja, ist ein großes Feld. Also wir brauchen Ernährungsdocs, die in der Osteopathiepraxis sitzen. Wäre das nicht eine Idee? Wir mieten uns eins von diesen Hausbooten, die dann auch
daneben an einfach.
Daneben an. Daneben an. Die Ernährungsosteos, geil.
Ja. Ja, stark. Finde ich gut.
Ja. Finde ich sehr gut. Machen wir.
So, letzter Punkt. Kraniosakrale Osteopathie.
Ja, 9 von 10 Sternen. Sutherland Stern.
Ja. Ich hader manchmal damit, dass Sutherland die kraniosakrale Thematik mit in die Stillsche Osteopathie gebracht hat. Man kann es von seiner separieren. Kraniosakrale Therapie gibt es ja auch losgelöst von der Osteopathie.
Ja, total. Ja, Abledger war ja groß dabei. Ja.
Und stellt sich die Frage, ist es ein Muss, dass wir uns damit beschäftigen, dass es Osteopathie überhaupt sein darf? Oder kann es verbunden werden? Oder kann es auch einfach losgelöst für sich stehen und die Osteopathie dann auch ohne kraniosakrale Behandlung für sich stehen?
Mhm. Ja. Einige Länder machen das ja bereits, ne, dass das halt völlig exkludiert ist, während andere auch sagen, ey, man darf nicht Kraniosakrale anwenden, ohne die ganze Osteopathie zu kennen und zu wissen und so, ne. Ja, da gibt es definitiv mehr als 2 Meinungen zu.
Alright, das war mein Game, mein Lieber.
Ja, yeah, danke. Interessante Fragestellung dabei. Kaum eine davon könnte man einfach beantworten, würde ich sagen.
So ist es immer. Was man einfach beantworten kann, ist Musik. Auf unserer Playlist hast du ein bisschen was mitgebracht.
Ich habe was mitgebracht. Und zwar, unser letztes Interview war Maximilian Platner. Eigentlich hätte er als Interviewgast auch was dazu beisteuern dürfen. Irgendwie ist das im Eifer des Gesprächs dann untergegangen. Er hat zwei Songs genannt, die er raufpacken wollte. Einen nenne ich nicht, den fand ich nicht cool genug. Okay. Einer war ganz cool, The Offspring. Ich habe ihm gesagt, er darf die raufpacken, aber nur, wenn sie cool sind. Ja, waren beide schon ganz gut, aber den ich am besten fand, war The Offspring mit Self-Esteem.
Ja,
Klassiker aus den 90ern. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie das rauskam. Ja. Und ich Kind war und wie mich das mitgenommen hat, wie wir auf irgendwelchen Partys von großen Brüdern von uns da abgegangen sind. Und wie krass das so ist, wie einem diese Gitarrenmusik energetisiert.
Ist auch noch auf meiner Bucketlist, habe ich noch nie live gesehen. Ich glaube, die haben viele Sachen, wo du richtig zum Mitgrölen kannst. Ja,
ja. Offspring. Ja. Auf jeden Fall. Und dann Queen hatten wir, ich weiß nicht, ob wir Queen schon mal gehabt haben.
Ich glaube nicht.
Highlander Soundtrack, wo wir bei den 80ern und bei den 90ern sind. Princess of the Universe. Richtig schöner, epischer, dramatischer Song.
Stark. Ich glaube, Don't Stop Me hatten wir schon mal auf der Playlist, aber Queen hat natürlich einen bunten Blumenstrauß an Liedern, die zur Verfügung stehen.
Ja.
Ich stehe in dieser Aufnahme kurz vor meinem Marathon und versuche mit meinem halb wackeligen Klappergerüst 42,195 Kilometer am Wochenende zu laufen. Ich bin so einigermaßen wiederhergestellt, habe einen Probelauf gemacht, der war okay. Ich merke, dass ich nicht so bin, wie ich vor anderthalb Monaten war. Ich bin trotzdem mal gespannt und hab mir heute schon in den Hamburger Messehallen mein Starter-Kit abgeholt. Da war übrigens CBD-Hanföl als Goodie auch noch mit dabei.
Geil.
Ich weiß noch nicht, ob ich das vorher oder währenddessen oder nachher nehmen soll. Auf jeden Fall gehe ich an den Start und die Beatsex aus Berlin haben ein Lied gemacht, der heißt Run, Run. When I say run, run. Und genau nach dem Motto werde ich jetzt einfach losrennen und mal gucken, wo mich die Füße hintragen. Und letzte Woche unter der Woche war ich mal wieder auf einem Konzert einer Band, die ich jetzt schon mehrfach gesehen habe. Sehr linker deutscher Rap aus Rostock, Waving the Guns. Und eine Hymne dieser Band ist WTG für alle. Und den packe ich auch noch auf die Playlist. Und das sind meine Songs für heute.
Du weißt, dass du letztes Mal schon einen Song von denen draufgepackt hast.
Ja, weiß ich.
Weißt du,
okay. Aber diesmal ist es ein anderer. Und jetzt ist das Waving the Guns Game auch vielleicht erstmal wieder durch.
Okay,
aber
vielleicht reicht das auch.
War okay. So, okay. Klaas, Kette. Du kriegst deine von mir.
Oh Mann, ja.
Brustschmerz hatten wir. Brustkorbschmerz.
Da bin ich versiert jetzt.
Assoziiert mit dem Brustkorb, direkt verbunden. Schlüsselbein nehmen wir und wir gehen mal in die Nähe des Brustkorbs. Einmal Highlander Schwert durch, hinten wieder raus, geht durch die Niere. Da hast du schon deine Kette. Schlüsselbein zu Niere,
okay. Beim Schlüsselbein, da ist ja diese wunderbare clavicopectorale Faszie, die zu den Halsfaszien übergeht, die ja so in diesem schönen Ringprinzip aufgestellt sind und die dann ja auch in die endothorakale Faszie übergehen. Das heißt, so endothorakale Faszie, die so pleurales, ein parietales Blatt haben und dann ein viszerales Blatt haben, die die Pleura umgibt. Ist es jetzt Pleura oder Pleura?
Pleura verstehe ich zumindest das Wort.
Mit UI sagst du?
Okay. Oi.
Oi, genau. Und dann sind wir da. Pass auf, einmal ein bisschen anders, worauf mich auch mein letzter Interviewpartner Maximilian Plattner gebracht hatte, ist dieses RAA-System, Renin, Angiotensin, Aldosteron. Und was da auch eine Rolle spielt, ist die Lunge, die gute alte Lunge. Haben wir jetzt einen richtigen Smash abbekommen, das heißt eine Schlüsselbeinfraktur und das Thorax geht gar nicht richtig gut mit, vielleicht auch ein paar Rippenblockaden, Prellung, was auch immer.
Mhm.
Und was wir ja auch brauchen bei dieser Blutdruckregulierung über das RAA-System ist die Lunge mit diesem ACE. Frag mich jetzt nicht, wofür die Abkürzung steht. Das bildet auf jeden Fall Angiotensin, beziehungsweise
Converting Enzym.
Converting Enzym, genau, ja. und Angiotensin 1 zu 2, was dann den Blutdruck reguliert. Und ob das so funktioniert, weiß ich jetzt nicht, aber stellen wir uns mal vor, dass halt eben dieses Angiotensin einfach immer weiter produziert wird und die Nebenniere auch so richtig angepeitscht wird. Blutdruck geht hoch, geht hoch, geht hoch, geht hoch. Unerkanntes Ding haben wir auch nicht so selten, dass der Blutdruck einfach über längeren Zeitraum zu hoch ist und wir das eigentlich gar nicht so mitkriegen, bis man dann mal irgendwann misst. Und da leidet dann nach langer Zeit die Niere drunter und dann haben wir ein Problem in den Nierchen.
Sehr schöner Possibilismus. Ich liebe diese Kette und
ich liebe sie auch schon. Ich fand das Highlander-Schwert aber doch besser eigentlich. Aber
es ist ein schöner Abschluss unserer heutigen, durchaus langen Folge. Und in diesem Sinne, lieber Klaas, auf ein neues. Immer ran an die Ribs. Vielleicht am Wochenende mal soll gutes Wetter werden. Ein paar Rippchen auf dem Grill oder sowas.
Es ist Zeit, ja.
Ja, in diesem Sinne. Bis dahin. Viel Spaß.
Ciao, ciao.